Im schweren Schatten, der sich hinter ihm die Treppe hinaufschleppte, kündigte es sich an. Als Theo van Gogh hereinkam, war ihm der Tod auf den Fersen. Johanna sah ihn an. In 3 Tagen war er um 10 Jahre gealtert. Seine Frau würdigte er kaum eines Blickes. Eine Begrüßung gab es nur für das Kind. Äußerst behutsam schob er die letzten Arbeiten seines Bruders unters Bett. Mehrere aufgerollte Leinwände. Die Farbe war noch kaum getrocknet. Anschließend legte er den Brief, der zwischen Vincent van Goghs Kleidern steckte, als er sich die Kugel in die Brust schoss, in die Schatulle aus Eichenholz. Danach kroch er zwischen die Laken und schlief ein. Das Pferdegetrappel, das von der Straße zu hören ist, treibt Johanna van Gogh Bonger an den Schreibtisch. Doch bevor sie mit ihren Aufzeichnungen beginnt, sorgt sie für Ordnung in der Wohnung, ihrer kleinen Welt, deren Existenz immer unsicherer wird. Über dem Tisch aus Kirschholz im 4. Stock des Hauses Rue Pigalle 8 in Montmartre verklingen die Geräusche des Tages. Die Stadt kommt zur Ruhe. Die zunehmende Dunkelheit löscht die Farbtöne aus, und was jetzt auf sie zukommt, ist schwer zu erkennen. Was wird ihr die Zukunft bringen? Sie beginnt, ihr neues, unberührtes Tagebuch zu schreiben. Am Anfang steht die Nachricht, dass ihr Schwager gestorben ist. Über Vincents Todeskampf wollte Theo nicht sprechen. Er erzählte bloß, er habe ruhig ausgesehen, wie er in dem Sarg auf dem Billardtisch der Auberge Ravoux lag. Und es sei eine gute Idee gewesen, um ihn, den gerade erst Verstorbenen, herum einige seiner letzten Arbeiten aufzubauen. Fast hätte ich einen unanständigen Gedanken geäußert, der mir darauf durch den Kopf ging. Also hat er es endlich doch noch zu seiner ersten Einzelausstellung gebracht. Aber ich schwieg und Theo legte sich schlafen. Seit 6 Stunden ruht er nun schon aus. Zum ersten Mal, seit sein Bruder nicht mehr auf dieser Welt ist. An anderer Stelle hat sie geschrieben: Ich hatte immer ein wenig das Gefühl, als würde ich mich zwischen die Brüder van Gogh drängen, aber auch, als könnte ich vielleicht manchmal zwischen ihnen vermitteln. Während der vergangenen 4 Jahre hat sie immer wieder weggesehen, wenn Theo Monat für Monat einen Umschlag mit 150 Francs auf den Weg brachte. Wie sie auch besänftigend auf ihren Mann eingewirkt hat, wenn er den Bruder wieder einmal aus Wut seinem Schicksal überlassen wollte. Wir mögen uns zwar von der Leidenschaft leiten lassen, aber überkochen darf sie trotzdem nicht, sagt sie sich einmal mehr, während sie die Windeln ihres kleinen Sohnes wechselt. Und weil ihr Mann keine Anstalten macht, das Bett zu verlassen, fasst sie einen Entschluss. Sie selbst wird die Todesanzeige aufsetzen, die an die Druckerei geschickt werden muss. Da Johanna nichts von falscher Zurückhaltung hält, setzt sie Theos Namen an die Spitze der Liste der Abschiednehmenden. Schließlich hat er sich als einziger bis zuletzt um alles gekümmert. Ihrem diplomatischen Fingerspitzengefühl folgend, führt sie allerdings 2 Traueradressen an. Die Wohnung in der Rue Pigalle 8 in Montmartre, die sie mit ihrem Gatten und dem Kleinen teilt, und, obwohl es ihr fast wie ein Zugeständnis vorkommt, die Adresse der Mutter der Brüder van Gogh, Herengracht, Leiden in Holland. Dann kommt ihr ein unangenehmer Gedanke in den Sinn. In der drückenden Pariser Sommernacht fragt sie sich zum ersten Mal, ob es gut war, zugestimmt zu haben, dass ihr Sohn, seinem Onkel, dem Maler zu Ehren, Vincent genannt wurde. Meine Brustwarzen sind rissig, weil der Kleine ständig danach verlangt. Ich versuche mir mit Calendula-Salbe Linderung zu verschaffen. Der übrige Körper beruhigt sich, wenn ich schreibe. Mein Sohn, der kleine Vincent, schläft in seiner Eichenholzwiege. Er wird stark sein müssen, um den Fluch zu bannen, der auf seinem Namen liegt.